Hallo und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten aus unserer Verbandsgemeinde, Folge 11 der zweiten Staffel. In diesem Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es darum, dass wir Sie unterhalten und wir wollen Ihnen auch ein bisschen was erzählen von dem, was jeden Tag in der Verbandsgemeinde Rülsheim geschieht und womit die Menschen hier ihren Lebensunterhalt bestreiten, ihren Tag rumbringen, unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Kinder begleiten, betreuen. All das soll hier Thema sein und Sie sollen Einblicke darin gewinnen. Wir befinden uns immer an wechselnden Orten. Einer hat Heimspiel. Heute habe ich Heimspiel. Wir treffen uns nämlich in Lämmersche. Ich konnte mit dem Fahrrad zu diesem Termin fahren und wir treffen uns im Kindergarten in Lämmersche. Und hier begegne ich zwei Hörterinnen, einmal einer Hörterbürgerin und einmal einer Hörterkindergartenleiterin. Herzlich willkommen Simone Brunner und Pia Maue.
Hallo.
Hallo.
Ja, meine Damen, heute nehmen wir auf, es ist der 15. Februar. Der Tag vorm schmutzigen Donnerstag. Ich bin hier in den Kindergarten gerade rein und es ist noch Konfetti und Luftschlangen überall. Partystimmung. Wir haben noch jede Menge Süßkram auf dem Tisch. Liebe Simone, wie war denn heute die Party mit dem Lämmerscher Prinzepaar?
Ja, die war super heute. Wir sind ja in den Genuss gekommen, dass unser Kollegin die Prinzessin ist und die Kinder voller Freude natürlich heute gewartet haben, bis sie kommt. Am Eingang waren wir schon bereit gestanden und waren Spalier gestanden und haben natürlich mit toller Musik das Paar begrüßt. Zuvor musste man noch unseren Essenslieferanten ein bisschen auf die Seite schieben und Werner Jeder, der uns noch Getränke gebracht hat, alles zur gleichen Zeit, wahrscheinlich abgesprochen. Aber okay, wir waren happy, das Prinzepaar war da, die Konfetti sind geflochen und dann haben wir sie reinbegleitet in den Flur und dann ging es los schon mit der Polonaise. Die Kinder waren ganz happy, wir haben getanzt, wir haben sogar einen Feuerwehrtanz für unsere Prinzessin noch eingeübt. War richtig toll, gelungen. So am Nachmittag waren dann die Kinder schon recht müde, teilweise schon unermittag und man hat gesehen, sie waren richtig ausgepowert und waren wirklich mit sehr großer Freude dabei.
Und bei den Teilzeitkindern kann ich von daheim berichten, war so, dass die Nimi viel zu Mittag gegessen haben. Die scheinen sich an Süßkram und allem, was es hier im Haus heute gab, so richtig Volksschlache zu haben. Ich denke, das ist dann ein besonderes Erlebnis, ne? Gerade wenn Annie der Erzieherin auch noch als Prinzessin kommt mit dem tollen Kleid, die Kinder gucken sie ja dann ganz anders da wie normal. Ne?
Genau, also viele Kinder wollten mit ihr auch tanzen, was man natürlich auch umgesetzt hat. Und viele wollten noch ein Bild mit ihr und die Gruppe wollte ein Gruppenfoto mit der Prinzessin. Also das war wirklich ein rundum gelungener Vormittag und wir sind ganz stolz auf unsere Prinzessin.
Simone Brunner wohnt in Herz, ne? Das ist die Hörter Bürgerin, die Leitung des Lämmerscher Kindergartens. Pia Maue wohnt in Gommersche, Gommersheim. Also das heißt nochmal ein Stück weg und ist die Leiterin der Villa Klosterspatzen in Herz. Frau Maue, gibt es bei Ihnen auch Faschingsparty?
Ja, natürlich. Die Kinder freuen sich schon. Wir haben eine Faschingswoche eigentlich. Jeden Tag dürfen die Kinder verkleidet kommen. Es gibt Rambazamba und Party, aber ganz besonders am Freitag, da ist die Hauptparty. Da wird es nochmal bunter und mehr Trubel und ja, mit Buffet und allem, was so das Herz begehrt. Und Tanz und wildem Singen und so weiter und so fort.
Sie sind in Hörth im kommunalen Kindergarten die Leiterin. Wir werden ja nachher noch ein bisschen sprechen über die aktuelle Situation. Mal ganz grob gesagt, ist der kommunale Kindergarten zu Gast im Gemeindehaus, im Rathaus in Hörth. Das gibt's jetzt quasi nicht mehr, ne? Ortsbürgermeister, Gemeinderat, alles ist vertrieben. Oder sagen wir es andersrum, das Gemeindehaus wird endlich einer sinnvollen Nutzung zugeführt oder wurde einer sinnvollen Nutzung zugeführt durch einen Kindergarten drin. Ein zweigruppiger Kindergarten, Frau Maue?
Ja, eine Gruppe, beziehungsweise eher ein offenes Konzept, genau.
Also Gruppe schon mal das falsche Wort, ne, an der Stelle. Aber wie viele Kinder können dort betreut werden aktuell?
Aktuell bis 25 Kinder dürfen betreut werden. Ab Sommer werden wir wahrscheinlich dann auf 30 aufstocken, Betriebserlaubnis erhöhen, weil der Zuspruch sehr groß ist. In Hürth gibt es viele Kinder, werden viele Kinder geboren und die Plätze reichen irgendwo nicht aus.
Und deshalb haben wir heute zwei Leitungen am Tisch, die uns erzählen von der aktuellen Situation in ihrem Haus, die Baumaßnahmen vor der Brust haben. Wir sitzen hier in Leimersheim im Teamzimmer. Das ist im Moment total improvisiert. Ne? Es ist ein bisschen Lagerraum, es ist ein bisschen Besprechungszimmer, es ist Ausweichzimmer für alles Mögliche. Gucken raus auf die Bauzäune. In Lämmersche ist schon angefangen mit der Vorbereitung der Anbaumaßnahme. Die werden wir in ganz vielen Kindergärten jetzt kriegen. Natürlich wird es auch den Alltag nochmal verändern. Das Ganze hat zu tun mit dem neuen Kindergartengesetz, was schon in Kraft ist, was wir natürlich umsetzen wollen. Was es damit auf sich hat, das wollen wir nachher auch noch ein bisschen näher thematisieren. Und in Hürth wird der kommunale Kindergarten ganz neu gebaut. Ach, das ist eine ganz besondere Situation. Deshalb haben wir uns überlegt, welche Kindergärten stellen wir exemplarisch ein bisschen vor. Wir haben ja ganz viele Kindergärten, 4 in Rilse, 4 kommunale, einer in Kurt, den kommunalen in Hürth, den kirchlichen in Hürth und den kommunalen in Lämmersche. Sind stolz auf alle unsere Einrichtungen und können natürlich nicht alle Leitungen ans Mikrofon bringen und haben einfach 2 rausgesucht, die heute herhalten müssen und total begeistert sind, wenn sie jetzt, liebe Zuhörer, die Frau Maui gesehen hätten, ja, gerade die Arme. Nee, es ist aber trotzdem ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich auch Biografien unserer Leitungen sein können. Und darauf wollen wir anfangs mal gucken. Wir beginnen bei der Hausherrin, liebe Simone. Du bist schon lange Zeit, darf man glaube ich sagen, jetzt in Lämmersche Kindergartenleitung, 15 Jahre, glaube ich.
Fast 16 Jahre.
Du bist Bellemerin, hast in Bellem die Ausbildung gemacht und dann bist du nach Lämmersche gekommen.
Genau.
Erzähl ein bisschen.
Ich habe im katholischen Kindergarten in Bellem, war ich schon als Kind und habe ich auch mal Ausbildung gemacht und habe dann auch tatsächlich bis 2007 dort gearbeitet. Also eigentlich kenne ich nur 2 Einrichtungen. Das ist immer mal Eichenlieb, wo ich als Kind war, wo ich als Gruppenerzieher gearbeitet habe und dann jetzt auch der kommunale Kindergarten hier in Leimersheim. Ja, warum ich nach Leimersheim gegangen bin, ich habe 2006 habe ich das Sozialfachwirt noch in Mannheim gemacht und danach war mir eigentlich klar, dass ich irgendwann so Leitungsstellen mal anstrebe oder auch suche. So, da ich mich natürlich sehr in Bellheim verwurzelt gefühlt habe und die Einrichtung einfach meine Einrichtung war, habe ich mir dann eigentlich gar nicht vorstellen können, wirklich zu wechseln. Weil wir ein tolles Team gehabt, wir haben mit dem Pfarrer uns gut verstanden, wir haben viele Aktionen mit der KJG gemacht und die Kolleginnen, wir waren befreundet, also jeder hat auch jedem seine Stelle gegönnt, die er gehabt hat und keiner wollte irgendwie was streitig machen. Drum habe ich das für mich einfach gemacht, die Weiterbildung, um dann mal zu sehen, was irgendwann so passiert. Dann hat es Stelleausschreibung gegeben in Leimersheim, Leitung gesucht. Habe ich gedacht, naja, soll ich das jetzt gleich vielleicht mal probieren? Mein Bruder wohnt hier in Leimersheim, seine Kinder gingen auch zu der Zeit noch hier in den Kindergarten. Dann habe ich gedacht, naja, sie kommen im Sommer in die Schule, dann hätte ich gar nicht mehr so lange mit ihnen zusammen, was immer ein bisschen schwierig dann auch ist, wenn Familie dann noch direkt hier drin mit dabei ist. Aber ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal und schicke Bewerbung ab. Und tatsächlich hat mich dann der Matthias eingeladen. Ich war auch wirklich dann da, war ziemlich nervös, glaube ich, und habe das einfach nur mal so gemacht. Und ja, dann habe ich dann auch Glück gehabt, dass ich die war, die die Stelle damals gekriegt hat. Und dann habe ich das nächste Vierteljahr eigentlich nur noch geprillt, wenn man so sagen kann. Geprillt im Kindergarten, im katholischen Kindergarten in Bellem. Meine Kollegin hat mich schon bei der Geburt oder kurz nach meiner Geburt auf dem Arm gehabt. Also wir haben ein sehr inniges Miteinander gehabt, also auch zu der Familie gehört. Und das war unheimlich schwer, dass man da auseinander geht und auch mit der Leitung und Stellvertretung und das ganze Team. Wir waren sehr eng verwurzelt und eigentlich wollte ich ja gar nicht gehen, aber eigentlich doch. Also es war so ein bisschen schwierig für mich. Ich wollte mich dem stellen, ich wollte die neue Aufgabe, aber mein Herz hat schon wirklich, muss ich sagen, am katholischen Kindergarten in Bellem gehangen, bis ich dann natürlich dahergekommen bin.
Ja. Inzwischen, ne? Also da war natürlich ganz viel dazwischen. Aber inzwischen ist das so hier deine Einrichtung.
Genau. Ne? Ich wollte mit nur sagen, dass es uns alle dann gar nicht so leicht gefallen ist, weil es eigentlich keinen Grund gäbe hat zu wechseln. Aber ich wollte einfach eine neue Aufgabe und ich war nicht ganz so zufrieden. Ich wollte einfach ein bisschen mehr und bin ganz arg froh, dass ich die Möglichkeit damals hier auch gekriegt habe. Und jetzt ist natürlich der Lämmerscher Kindergarten mein Kindergarten. Und da bin ich auch jeden Tag gern und voller Stolz. Und ja, bin einfach happy, dass der Matthias gesagt hat, du kannst kommen.
Wir wollen ja jetzt nicht zu viel uns gegenseitig auf die Schulter schlagen, aber ich bin auch happy, dass du da bist, ja? und immer noch gerne noch Lämmerscher kimmst, in die Lämmerscher Sachen. Ne? Du wohnst jetzt in Herth. Wie hat das passieren können?
Ja, also eigentlich bin ich von Bellem. Ich wohne in Herth und schaffe in Lämmersche. Also eigentlich bin ich mehr Zeit in Lämmersche und in Bellem wie in Herth. Ja, eigentlich habe ich da eine Wohnung gesucht gehabt, Eigentumswohnung, und dann war halt die Eigentumswohnung oder das Haus, das kleine Heißel, in Herth gestanden. Man konnte es dann halt leider nicht verpflanzen
auf
Bellem oder auf Lämmersche, wobei ich dann wahrscheinlich in Bellem geblieben wäre. Aber von daher liegt es jetzt Miete drin. Ich bin auch viel in Bellem bei meinen Eltern. Ich schaffe in Lämmersche, mein Bruder wohnt da. Also eigentlich,
ja. Und man muss ja sagen, du bist ja Spatzkanon, und wenn dann demnächst 2040 oder 45 der Radweg Herth Bellem gebaut wird, ne, dann kannst du mit dem Fahrrad ganz leicht also mal heimfahren und der ältere besuchen. Apropos Spatzkanon, Tennis ist bei dir das Thema. Ne? Hast sogar Regionalliga gespielt. Irgendwelche prominente Spielerinnen vom Platz geht? Oder wie würdest du diese Zeit deiner Tenniskarriere beschreiben im Nachhinein?
Jo, also wie ich noch jung war, war das nämlich so mein Hobby, das stimmt. Also bis zu meiner Ausbildung oder Abschluss von der Ausbildung habe ich wirklich hochklassig Tennis gespielt und ja, relativ viel Erfolge auch gehabt, Regionalliga gespielt, die Wochenende waren weg natürlich, freitags ging es dann los, ist mal dann auf die Allach gefahren in Frankfurt, bei Stuttgart, war relativ zeitaufwendig und hatte Woche Konditionstraining, also es war schon hartes, aber gutes, schönes Programm. Es war so mein kompletter Ausgleich. Und
heute?
Ja, heute bin ich ja schon ein bisschen älter. Und man kann
das stimmt
halt
gar nicht.
Also man muss sich schon
eingestehen. An deinem Chef bist du immer noch jung.
Man muss sich schon eingestehen, dass es nie mehr ganz so gut geht, wie wenn man jung ist, beziehungsweise es fehlt halt auch einfach die Zeit. Ich spiele noch, ich bin beim Sport treu geblieben, aber natürlich nie mehr so viel und nie mehr so hochklassig. Und mein größter Erfolg war, dass ich ein Herxe BMW Cup Turnier gewonnen habe und der Preis war der Robinson Club in Griechenland, Kilini Beach. Das war nämlich einer von meinen schönsten Urlauben. Und dort ist es weitergegangen. Dort hat man weiter Tennis gespielt, gegen die Sieger aus ganz Deutschland. Und ich habe einen sehr ehrgeizigen Tennispartner gehabt. Und er wollte einfach das Turnier gewinnen. Und vorher haben sie zu mir all gesagt, man muss ausscheiden, dass man im Robinson Club den tolle Urlaub genießen kann. Nämlich, es war keiner mehr da, nur die Tennisspieler.
Das ist auch logisch, ne?
Genau. So, aber mein
Sebastian Merz, wir hätten verloren, ne? Ja, das erste Spiel. Ja, bei uns also, hat Ehrgeiz.
Also ich ja auch, aber mein ehrgeiziger Tennispartner hat halt gemeint, er muss Gas geben, sodass wir uns dort dooferweise bis ins Finale gespielt haben. Für das habe ich dann ein Lederbeutel gewonnen und er eine Schlangenledertasche und ich habe ja den halben Urlaub verbrummt. Ne? Aber das war so mein größter Erfolg, das vergesse ich auch nicht. Aber ich bin dem Sport treu geblieben und immer, wenn ich Zeit habe, und dann greife ich nochmal in die Tasche.
Frau Maue, Sie nehmen neuerdings Gitarrenunterricht online. Habe ich mal sagen lassen. Hat mal ein Vögel schon gezwitschert. Was können Sie denn schon spielen? Oder gibt es schon ein Lieblingsstück? Oder Sie winken gleich ab?
Ja, ich muss gleich abwinken. Ich habe es mir vorgenommen, habe auch so online Anfängerkurs angefangen und ich muss sagen, ja, es letzte 4 Wochen, also es erst seit 6 Wochen, aber die letzten 4 Wochen war tatsächlich sehr wenig Zeit. Aber ab Montag geht's wieder los. Also ich fange ganz von vorne an mit Notenlernen, habe ich irgendwie alles vergessen. Und dann jeden Griff, jede Note einüben. Also das wird noch dauern.
Und ist die Motivation der Kindergarten oder die Enkelkinder?
Ah, das ist beides die Motivation. Leider sind die Kindergarten, die Kinder sehr weit weg, also die Enkelkinder auch. Und die Kinder wohnen überwiegend in Hamburg und Wilhelmshaven, die Enkelkinder in Hamburg, 2 in Kaiserslautern. Aber das ist ja auch nicht gerade jetzt so ein Katzensprung, da sieht man sich am Wochenende dann schon. Aber die Woche über ist die Motivation die Kita.
Sie haben 5 Kinder und 6 Enkelkinder, wenn ja, ich das so sagen darf. Ne?
Genau.
Und stammen eigentlich aus Kaiserslautern. Was ist denn der Unterschied zwischen der Westpfälzer und der Ostpfälzer?
Ja, das weiß ich nicht. Hier ist der Wein, hier ist mir sehr lustig. Bei uns ist man natürlich, in meiner Heimat ist man auch lustig, aber ich finde keinen Unterschied. Ich finde es überall toll.
Also würden Sie sagen, der Pelzer ist überall Pelzer oder wie die Lehmacher sagen, genau. Der Pfälzer ist überall Pfälzer.
Genau, so ist es.
Sie sind ursprünglich gar keine Erzieherin gewesen. Sie haben eine kaufmännische Ausbildung gemacht und sich dann beruflich neu orientiert. Wie ist es dann dort dazu gekommen?
Also ganz früher, als ich noch ganz jung war und direkt von der Schule fertig, da hatte mein Traumberuf war Sozialpädagogik zu studieren. Irgendwie kam dann die Familienplanung dazwischen, aber dieses Interesse hat mich nie verlassen. Dann gab es halt große Familie und das war auch toll.
Ist auch ein bisschen wie Sozialpädagogik.
Ja,
ne?
Genau. Also bin schon so meinen Berufswunsch auch in der Familie treu geblieben. Als dann die Kinder größer wurden, unser letztes Kind dann in den Kindergarten kam, dann die Überlegung, was mache ich, wie geht's weiter? Meine Tochter sagte, bewerb dich doch in deinem Beruf, hatte ich aber keine Lust dazu. Dann habe ich mal gedacht, ich mache mal so einen Orientierungskurs für Berufseinsteigerinnen. In dem Zuge musste man auch 2 Praktika absolvieren. Da habe ich 1 in der Kita gemacht, obwohl das gar nicht so vorgesehen war, weil man sollte ja in seinem Berufsfeld ein Praktikum machen. Aber ich wollte dann 1 in der Kita machen, habe es dann bei uns im Ort gemacht. Und dort habe ich gemerkt, war so tolles Arbeiten. Und die Kita-Leitung sagte dann, warum willst du denn das nicht beruflich machen? Dachte ich, ja, eigentlich, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich das angehen. Dann war ich auf dem Arbeitsamt und dort sagte man, Sie wollen eine Erzieherausbildung machen. Das ist ein Beruf ohne Zukunft.
Ja, super. Eine tolle Idee.
Ein Beruf ohne Zukunft. Ich habe mich nicht davon abbringen lassen, konnte es mir nämlich gar nicht vorstellen und habe dann geguckt, wie ich das angehen kann. Genau. Und dann habe ich die Ausbildung zuerst bei der katholischen Erwachsenenbildung angefangen, kostet ja auch Geld, und habe darüber jemand kennengelernt aus Baden-Württemberg, die hat dann die Ausbildung abgebrochen und im Bruchsal an der Käthe-Kollwitz-Schule angefangen. Ich war aber hier neu noch in der Gegend, dachte ich aber, ja, die wohnt nicht weit von mir, also müsste ich ja auch nicht so weit von Bruchsal entfernt wohnen. Habe mich dann spontan beworben, ohne irgendjemand was zu sagen und eine Woche vor Schulbeginn die Zusage bekommen. Genau. Und dann habe ich das einfach in Angriff genommen, in Abendschule. 2-mal die Woche abends. Über 2 Jahre musste man dann so eine Schulfremdenprüfung, so nennt sich das, absolvieren. Man wurde aber gut vorbereitet, also ganz moderne Ausbildung. War ganz toll, also ich kann die Schule nur in höchsten Tönen loben, super tolle Lehrer. Und die Gemeinschaft in der Klasse super toll. Wir haben immer noch Verbindung, treffen uns, fahren jetzt auch im Sommer wieder gemeinsam weg. Also ganz toll, wir haben uns alle gegenseitig unterstützt. Wir waren dort quasi die erste Klasse mit einer anderen, die da diesen Berufszweig oder diese Art der Ausbildung in Abendschule gestartet haben.
Sie wohnen in Gommersheim, ich habe es schon erzählt, und arbeiten jetzt in Hürth. Mhm. Das ist, da denkt man zunächst mal nicht an Hürth, oder? Wenn man in Gommersheim lebt.
Tatsächlich ist das so, ja, genau. Mir ging es ähnlich. Ich habe ja dann noch das Studium absolviert und dachte ich auch, will ich damit jetzt was anfangen mit diesem Abschluss? Will ich in Richtung Leitung gehen? war auch in unserer Kita, in der ich gearbeitet hatte, in Elternzeitvertretung stellvertretende Leitung. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich so hin und her, ja, am Überlegen, was mache ich und bewerbe ich mich als Kita-Leitung. Dann war die Anzeige in der Zeitung, in Hört, es soll eine neue Kita gegründet werden. Mein Mann sagte, willst du dich da mal bewerben? Ich sagte, Hört, ich weiß gar nicht, wo Hört ist. Und er sagte, mein Mann, Hört ist ein ganz tolles Dörfchen mit lauter netten Leuten, bewerb dich doch mal dort.
Sehen Sie, Ihren Mann kennt
Hört. Und so habe ich es gemacht, ja.
Und es hat geklappt und Sie haben diese Einrichtung aufgebaut. Das ist ja nochmal was anderes, ne? Also Simone ist damals hierher gekommen in eine Einrichtung, die existiert hat. Da ging es zum gewissen Teil bei Null los oder nicht nur bei Null, sondern bei -3. Was waren denn so die ersten Projekte, die dann in Hört anstanden?
Erste Projekt war eigentlich die Kolleginnen dann einstellen. Ich weiß noch, da glaube ich, ganz kurz nach nach der Zusage, die ich bekommen hatte, standen schon die Einstellungsgespräche an und ich hatte in dieser Zeit ganz fest zugesagt. Ich wollte nämlich das kleine Enkelkind, das jetzt gerade zur Welt kam, in Hamburg besuchen, hatte das Zugticket schon gebucht und sagt, ich kann nicht dabei sein. Dann ging das alles online, also in Hamburg aus dem Esszimmer. Meine Schwiegertochter ist dann mit den Kleinen spazieren gegangen in der Zeit und dann haben wir da Vorstellungsgespräche geführt, quasi in Verbindung, Verbandsgemeinde und ich in Hamburg. Das war das erste Projekt. Und dann natürlich, als es dann in der Kita gestartet ist, die Umbaumaßnahmen und dann auch die Konzeptionsentwicklung dann gemeinsam.
Das heißt, man hat sich zusammengesetzt im neuen Team und sich überlegt, was ist uns für unsere Einrichtung wichtig?
Was sind unsere Ziele? Wo wollen wir hin? Natürlich, was ist auch gesetzlich vorgeschrieben? Was muss beachtet werden? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir gemeinsam arbeiten? Was genau?
Darauf wollen wir jetzt ein bisschen gucken. Wir verabschieden demnächst eine Kollegin hier aus dem Leimersheimer Kindergarten, die 43 Jahre hier gearbeitet hat, nur hier. Und die werden wir auch fragen, wie war denn das Arbeiten vor 43 Jahren? Jetzt sind Sie beide noch keine 43 Jahre im Dienst, aber trotzdem können Sie auf eine gewisse Zeit schon zurückblicken. Und mich würde es tatsächlich interessieren, wie hat sich denn in den letzten Jahren der Berufsalltag verändert? Einmal der Leitung, aber natürlich auch der Kolleginnen im Haus. Es sind ja zu allermeist Kolleginnen. Ausnahmsweise auch mal ein Mann darunter, aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Also das würde mich interessieren, wie verändert sich der Kindergartenalltag? Sie merken übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich sehr selten Kita sage. Ich bin noch so ganz vom konservativen Schlag und wenn es um Kinderschule geht, dann sage ich immer Kindergarten. Es ist ja eine Kindertagesstätte, aber der Kita, das Kita-Begriff, der geht mir nicht über die Lippen. Sehen Sie es mir nach. Wer will anfangen? Gern.
Ja, die Veränderung als Leitung. Ich glaube, früher hat man noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, direkt mit den Kindern als Leitung selbst. Im Moment ist es so, dass man froh ist, wenn man die ganze Büroarbeit irgendwie schafft und die ganze Statistik, was da alles im Moment so abgefragt wird, also wie viele Kinder täglich da sind, wie viele GZ-Kinder das es waren, wie viele Teilzeitkinder, genau, Ganztagskinder, wie viele am Nachmittag nochmal kamen, wie viel Personal vor Ort war, wenn zu wenig Personal vor Ort war, was wir für eine Maßnahme eingeleitet haben, das ist ganz... Ja, also sehr, sehr komplex. Es muss täglich dokumentiert werden. Es sind noch mehr Statistiken. Gerade jetzt die Tage kam wieder eine vom Landesjugendamt, wo bis Ende März gemacht werden muss über das Personal, über jedes Kind, über die Reinigungskraft, über den Hausmeister, das Geburtsdatum, die Stundenanzahl, seit wann in der Einrichtung. Also es ist wirklich so, dass es uns unheimlich viel Zeit im Büro kostet. Und man muss dann wirklich gucken, dass man sich auch mal noch Zeit nimmt, fürs Kind. Bei mir ist es jetzt einfach so, wenn ich zu lange im Büro bin, dann fehlt mir was, dann macht mich das auch gar nicht so glücklich, wie ich eigentlich sein will. Dann marschiere ich einfach auch mal los und gehe durch die Gruppe und bin auch bei den Kindern. Und ich bin nicht nur Leitung, sondern auch Erzieherin und darum kämpfe ich da immer so ein bisschen schon, dass ich auch noch meine Kinder einfach ein bisschen um mich rum habe. Und lustig ist auch, wenn ich so das Gefühl habe, irgendwie ich sitze zu lange im Büro, dann klopft es auch mal an der Tür oder plötzlich stehen zwei da und dann oder auch drei oder auch vier wollen ein Ramsamsam spielen oder wollen auch mal eine Gummibärle. Und das gibt's alles bei mir vorne im Büro. Aber die Aufgaben sind schon deutlich mehr, was der PC einfach auch angeht.
Diese Statistik, die hat natürlich den Hintergrund, dass das Land Rheinland-Pfalz die Personalkosten bezuschusst und da natürlich auch quasi immer einen Verwendungsnachweis will. Ne? Also immer dokumentiert haben will, dass mit dem Geld auch Personal bezahlt wird, das in der Einrichtung ist, nicht das Personal, was fehlt. Und deshalb müssen wir da auch tatsächlich in den sauren Apfel beißen und das regelmäßig dokumentieren und lückenlos dokumentieren, so muss man das ja sagen. Mhm. Weil das Problem ja wäre, wenn wir unterbesetzt wären und es würde was passieren, ne, dann sind wir als Träger und das Team natürlich auch zumindest in der Erklärpflicht und müssen dann erläutern, warum eben zu wenig Personal da war. Frau Moy, wie sind Ihre Eindrücke über die Veränderungen in den letzten Jahren im Berufsfeld der Erzieher und der Kindergartenleitung?
Ja, ich möchte gerne mal sagen, aus dem Gesichtsfeld der Erzieherin, da habe ich ja schon so ein bisschen mitbekommen, ich war zwar keine Erzieherin, aber ich war ja Mama schon lange Zeit. Und wenn ich jetzt so an diese Zeit zurückdenke, war die Kita eigentlich eher so eine Betreuungseinrichtung. Man hat die Kinder abgegeben, alles war gut, alles war in Ordnung. Man hat wenig nachgefragt, solange das Kind sich wohlgefühlt hat und nichts Negatives zutage kam, war alles okay und es war auch alles okay. Heute ist es jetzt eher so, wir sind ja, also Kita ist ja eine Bildungseinrichtung, ist ja auch gut und wir sind ja auch bereit und arbeiten gern in diesem Beruf und wollen ja auch die Kinder bilden, fördern, aber auch betreuen natürlich. Was natürlich auch oft ist, dass die Eltern sind ja auch angewiesen heutzutage, dass die Familienplanung und alles hat sich ja gewandelt. Beide Elternteile brauchen oftmals Betreuung, um einfach auch im Beruf arbeiten zu können. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass den Eltern auch bewusst ist, sie wollen ja auch, dass das Kind gut betreut ist. Die Eltern haben auch höhere Bildungsanforderungen und fragen auch sehr viel nach und wollen auch sehr viel wissen. Und es muss ganz viel erklärt und berichtet werden, was es für uns als Erzieherinnen und auch als Leitungen oft auch schwer macht, weil die Arbeitsbelastung ja sowieso schon so hoch ist und es sollte ja dann alles irgendwo transportiert werden, informiert werden. Die Eltern sollen ja auch schon mitbekommen, was so abläuft. Ja, und aber es ist halt so, dass man aber auch nicht alles immer wieder weitergeben kann.
Mein Eindruck ist, dass wir eine große Heterogenität halt haben in den Einrichtungen. Das gilt ja dann auch für die Schule. Da sind die Eltern, die auch schon Ansprüche stellen, was die frühkindliche Bildung angeht. Ja. Am liebsten Französisch- und Englischunterricht in der Kindertagesstätte. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem. Es gibt auch Kinder, bei denen es besser wäre, die Eltern würden zu Hause eher mal zum Buch greifen als zum Tablet. Vermute ich.
Ja, natürlich. Diese Kinder gibt es auch. Es gibt immer beide Seiten. Die einen Eltern wollen fördern, sehr viel selbst zu Hause, erwarten aber auch, dass in der Kita sehr viel gemacht wird, wie Sie es schon sagten. Alles kann man nicht leisten, natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Eltern. Das ist für uns auch immer ein bisschen schwierig. Wir versuchen das dann aufzufangen, auszugleichen natürlich und auch mit den Eltern zu sprechen. Aber da geht es ja auch nur bis zu einem gewissen Maße. Inwieweit man da einwirken kann, natürlich.
Simone, wir haben auch Erzieherinnen hier in der Ausbildung, in der Einrichtung in Leimersheim. Wie haben sich die Ausbildungsinhalte verändert in den letzten Jahren, wenn du jetzt mal mit deiner eigenen Ausbildung vergleichst? Du kriegst schon mit, was die Mädels, sage ich mal, jetzt heute so können müssen, lernen müssen.
Ja.
Hat sich das wesentlich verändert oder ist es noch so, wie es damals schon war?
Teils, teils. Also bei mir war es jetzt noch so, ich habe noch richtige Fächer gehabt, Psychologie, Didaktik, Pädagogik, Rechtskunde. Es ist unterschiedlich. Es gibt an manche Schule gibt es schon noch Fächer, es gibt aber an manche Schule mehr so Bereiche, also wo zusammengefasst werden, wo dann Psychologie und Pädagogik in Emme ist. Also da gibt es eher so Bereiche oder so, ja, in Form von Projekte, wo die das auch so durchgehen, so Theorie und Praxis. Das heißt dann, diese Teilzeitausbildung besteht ja aus Praxis und Theorie, 3 Tage Kindergarten, 2 Tage Schule. Was ein ganz gutes Modell ist, so wie ich finde. Also der Zulauf ist auch groß.
Die werden ja auch gebraucht.
Die werden gebraucht.
Das ist ja nicht das, was man Ihnen, Frau Maui, erzählt hat, ne, auf dem Arbeitsamt. Die Realität ist ja genau umgekehrt. Heute können sich junge Leute, die das gelernt haben, 70 Stellen aussuchen, wo sie anfangen können. Ja.
Und das, was sie dann so in der Theorie eben auch hören, können sie direkt dann schon am nächsten Tag oder 2 Tage später im Kindergarten dann auch direkt ausprobieren, was einfach von Vorteil auch ist. Was man merkt von den Inhalten her, dass Partizipation ganz arg groß geschrieben wird, das war bei uns auch schon ein Thema, war nicht so groß wie jetzt. Und das merkt man auch von früher zu heute, in dem Jahr, wo ich jetzt im Dienst oder im Amt auch bin, dass man viel mehr die Kinder mit einbezieht. Früher hat man alles vorgegeben, was sie zu machen haben. Also ich habe zum Beispiel aus meiner Kindergartenzeit viel Bilder noch oder viel Bastelarbeiten, die meine Erzieherin für mich ausgeschnitten hat. Das ist ein großer Wandel. Die Kinder werden viel mehr mit einbezogen durch Kinderkonferenzen, durch Erlebtes, wo man dann einfach auch ganz wichtig ist, nach ihrer Meinung dann auch Frucht und auch die dann mit einbaut und dann auch gewisse Dinge umsetzt, so wie die Kinder sich das so vorstellen.
Machen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag. Wie wird Partizipation realisiert in einer Kita, zum Beispiel bei der Klosterspatze in Herd?
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade aktuell von Faschingsfeier ausgeht, dann wird mit den Kindern besprochen, was steht bald an? Habt ihr eine Idee, welches Fest wollen wir bald feiern? Die Kinder wissen das, weil sie schon ganz aufgeregt sind. Und dann wird überlegt gemeinsam, wie wollt ihr denn Fasching feiern? Wie stellt ihr euch das vor? Dann werden wieder Ideen gesammelt und am Schluss wird, wenn es zu viele Ideen sind, man die nicht verwirklichen kann, wird auch abgestimmt, also richtig demokratisch. Zum Beispiel werden verschiedene Ideen aufgemalt, mit Hilfe der Erzieherin, wenn das nötig ist, oder auch ganz alleine. Und die Kinder legen dann, sage ich jetzt mal, es gibt ja viele Möglichkeiten, Muckelsteine auf die Bilder, entweder allein, jedes Kind wählt einzeln, oder sie wählen dann zusammen und das, was dann die meisten Stimmen hat, diese Idee gewinnt dann oder diese Ideen gewinnen dann. Und dann wird es auch genauso umgesetzt. Da kann dann auch mitentschieden werden, was wollen wir essen? Sollen wir ein bestimmtes Motto haben oder wollen wir das ganz frei gestalten? Wie auch immer. Also ein Beispiel, Thema Fasching wäre das dann.
Ja, also Partizipation war das, was die Simone sagte, ne, was in der Ausbildung eine ganz andere Rolle spielt. Erleben Sie weitere Veränderungen so im Alltag der Erziehungspraxis? Das ist sicher ein Trend, auch in den Konzeptionen der Kindergärten. Gibt es noch weitere Trends? Wie ist es mit musikalischer Orientierung oder mit der Bewegungsorientierung? Spielt es weiterhin die Rolle, die es immer gespielt hat, oder ist es eher in der Bedeutung rückläufig?
Ja, also ich denke, Bewegung ist ja das große Thema heutzutage. Wir wissen ja alle, die Kinder bewegen sich zu wenig. Wenn man ans Altfrüher denkt, wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit denke, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, wir waren den ganzen Tag draußen, man hat sehr wenig im Haus verbracht, wir waren immer unterwegs, wir haben alle gemeinsam gespielt, haben uns sehr viel bewegt und heute ist ja irgendwo finden ja die Begegnungen eher an Orten statt, mit den Eltern oft gemeinsam, dass man sich dann bei anderen trifft oder auch mal auf den Spielplatz geht, natürlich. Aber es ist nicht mehr die große Freiheit, die das früher war. Und von daher ist es natürlich schon sehr wichtig, dass Bewegung ein großes Thema spielt, auch gehen wir mal aus von Gewichtszunahme, ist ja auch immer ein Thema, einfach gesunde Ernährung und die Bewegung vorleben. Und das machen wir auch in Kitas. Es gibt Turnstunden oder wenn eine Kita ein offenes Konzept fährt, einen Turnraum, den die Kinder immer benutzen können. Genau, oder man bietet Aktionen, Aktivitäten an mit Turnen und man merkt ja auch, die Kinder haben ja auch einen großen Bewegungsdrang, zumindest wenn sie noch kleiner sind. Das lässt dann im Laufe der Zeit nach. Wenn man mal dann bei Jugendlichen sieht, wollen die sich oftmals gar nicht so viel bewegen. Aber im Vorfeld soll man da natürlich das fördern und dann gucken, was man draus machen kann, vielleicht auch Projekte anbieten. Genau.
Da sind wir jetzt fast schon beim Thema Kindergartenumbau. Neues Kindergartengesetz muss realisiert werden. Wir haben eine Karenzzeit, in der wir unsere ganzen Baustellen erledigen müssen. Versuchen wir mal, uns schrittweise diesem Problem oder dem Thema zu nähern. Der Kern des neuen Gesetzes ist der Rechtsanspruch auf eine 7-Stunden-Betreuung. Kann man das so sagen, Simone?
Mhm, genau.
Und das heißt, die Eltern entscheiden heute Abend, ob das Kind morgen 7 Stunden im Kindergarten bleibt, weil sie natürlich das Recht drauf haben. Organisatorisch wird es nicht ganz so aussehen, ne? Werden sie es ein paar Tage früher sagen müssen. Aber man kann eben, ohne dass man eine Arbeitsbescheinigung braucht oder begründen muss, warum man jetzt diese 7 Stunden Betreuung haben will, man kann als Eltern sagen, mein Kind kommt von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr in den Kindergarten.
Genau, also die 7 Stunden oder die 9 Stunden, 7 Stunden ohne Arbeitgeberbescheinigung und die 9 Stunden Mitarbeiter.
Das ist dann die 9 Stunden wären dann der Ganztagsplatz.
Genau, also täglich kann man, so viel ich weiß, das jetzt nicht wechseln, aber man gibt es für bestimmt die Zeit an. Sollte man dann aber von 7 Stunden auf 9 Stunden gehen müssen, beruflich bedingt, und dann ist das jederzeit dann natürlich möglich. Genau, ja.
Und wenn eben Kinder, also wir haben jetzt hier in Leimersheim 110 Plätze, glaube ich, aktuell so ungefähr. Mhm. Es sind also 4 Gruppen und eine Zusatzgruppe. Mhm. Wir müssen also davon ausgehen, wenn dieser Rechtsanspruch besteht, dass jeden Tag auch etwa 100 Kinder dann hier essen können müssen. Das ist eigentlich so der Kern des Problems, in Anführungsstrichen, oder der Aufgabe, sagen wir es lieber so, die vor uns liegt. Denn das bedeutet, wir brauchen Platz zum Essen, wir brauchen auch Funktionsräume, Rückzugsräume, haben da ganz andere Erfordernisse. Vielleicht können Sie beide das nochmal erklären für die Zuhörer, die es nichts mehr mit den modernen Kindergärten vielleicht zu tun haben oder noch nichts, dass die so ein bisschen ein Gefühl kriegen, warum jetzt da riesige Anbauten notwendig werden. Also was braucht es, um diesen neuen Alltag räumlich gut umsetzen zu können?
Also wenn ca. 100 Kinder in der Einrichtung zu Mittag essen, müssen wir gucken, in welche Räume die zu Mittag essen. Darum brauchen wir auch einen Speiseraum, wo wir dann im Wechsel zu Mittag essen, wo wir dann gucken, dass man die Große vielleicht zusammennimmt, die Kleinen eventuell schon früher essen, die noch schlafen müssen oder dann auch zum Ruhe in den Raum gelegt werden. Ganz unterschiedlich, wie genau das Konzept, warten wir jetzt einfach mal ab, wenn der Umbau rum ist, wie wir das umsetzen. Aber ganz klar, dass Räume gebraucht werden. Wir brauchen Funktionsräume. Wir sind jetzt eine große Einrichtung, wo man auch einfach die Gruppe entzerren muss. Das heißt, dass man auch mal Kinder rausnehmen muss, dass man Atelier einrichtet, einen Werkraum einrichtet, dass man einfach verschiedene Angebote der Kinder machen kann, gewisse Dinge auch mal stehen lassen kann, ohne dass es gleich umgeworfen wird oder der nächste Tag muss es wieder in einen anderen Raum, muss der Raum wieder umgewandelt werden in was anderes. Also es ist schon wichtig, dass die Kinder sich auch ein bisschen darüber aus dem Weg gehen können. Die Gruppe sind mit 25 Kindern einfach voll, Tendenz steigend. Und durch das neue Gesetz mit 7 Stunden und 9 Stunden sind natürlich die Kinder viel länger in der Einrichtung wie zuvor.
Also braucht es im Prinzip Möglichkeiten zu differenzieren, ne? Kleinere Gruppe zu bilden, den Alltag offener zu gestalten. Mhm. Kann man das so sagen, Frau Maui?
Ja, das finde ich auch. Man braucht Möglichkeiten, den Alltag offener zu gestalten, auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. Weil gerade wenn die Kinder so den ganzen Tag bei uns sind, manche ja von 7:30, sage ich jetzt mal, bis 16:30, wenn ich jetzt von uns ausgehe, das ist ein wie für uns ein Arbeitstag. Die Kinder brauchen Zeit für sich. Die müssen sich zurückziehen können, einfach mal durchatmen können. Oder sie brauchen jetzt Power und Action, vielleicht in den Turnraum gehen können, sich mal auspowern. Dann brauchen sie die Möglichkeit zu essen oder auch ihren anderen Bedürfnissen nachzugehen, wenn ein Kind sehr gern kreativ ist, dass es vielleicht einen Kreativraum, wie die Simone schon gesagt hat, dann besuchen kann. Oder auch ins Freigelände gehen kann, wenn es gerne draußen spielt und so weiter und so fort, genau.
Und das ist eben die Aufgabe, die jetzt die Träger haben. Bei uns sind es tatsächlich die Kommunen vor allem, die sich dem auch stellen müssen. Wir müssen umbauen, wir müssen diese Räume eben schaffen. Hier in Leimersheim wird ein zweigeschossiger Anbau entstehen, in dem ein Turnraum, ein Speise-, also Multifunktionsraum entsteht, in dem man auch essen kann. Wir werden den fünften Gruppenraum hier, wo wir jetzt sitzen, haben und den noch erweitern. Wir werden einen solchen Werkraum oder Bastelraum bekommen und wir werden Gott sei Dank einen schönen, größeren Bereich für die Mitarbeiterinnen haben. Denn je größer eine Kita, desto mehr Leute sind auch den ganzen Tag hier berufstätig. Und da fängt es bei der Teeküche an und bei Duschen und hört bei einem kleinen Rückzugsraum auch auf, wenn jemand hier auch mal eine Pause machen will und sich zurückziehen. Und das haben wir bisher nicht und das werden wir dann auch noch bekommen. Das wird natürlich das ganze Areal hier massiv verändern. Wir sehen das jetzt schon, was hier abgesperrt ist. Es gibt schon eine große Baustelle. Das Freigelände wird etwas kleiner danach sein. Wir werden uns in Richtung Schule orientieren und da noch ein bisschen Flächen dazu bekommen. Es gibt jetzt für die Bauzeit ein Provisorium, natürlich nur, weil meine Jungs hier im Kindergarten sind. Ne? Habe ich im Dorf schon gehört. Das hat man natürlich sonst nicht gemacht. Das sind dann so die Momente, wo sich dann der Bürgermeister manchmal ein bisschen ärgert. Ja? Können wir ja hier im Podcast auch einfach mal erzählen. Ich bin ja schon viele Jahre im Amt und habe diesen Kindergarten auch schon umgebaut und habe das Außengelände bauen lassen. Also da war ich auch noch nicht Vater. Also mein Herz schlägt schon auch für die Kinder in diesem Dorf, unabhängig von meiner persönlichen Lebenssituation. Aber natürlich kriege ich jetzt auch aus erster Hand mit, wie wichtig den Jungs ist, dass sie raus können. Die lieben das Freigelände. Und deshalb haben wir natürlich im Gemeinderat, und da waren wir uns auch alle einig gesagt, wir wollen für die Bauzeit auch nochmal fußläufig erreichbar eine gute Lösung haben. Und das wird jetzt gerade auf der Schulwiese aufgebaut. Und es ist ganz spannend, wenn die Lehmerscher da vorbeifahren, sagen so, ach Gott, was bauen die durch, schon wieder neue Spielplätze oder was? Nee, das ist nur all das, was wir aus unserem Außengelände gerade weggenommen haben. Ja, das sieht man mal, wie viel da noch übrig ist, wie viele Sandsteine und Brocken und Balanciermöglichkeiten und so, das bauen wir jetzt dort auch für das Jahr, in dem hier auf dem Gelände dann gebaut wird und eben das Freigelände nur noch ein Drittel so groß ist, wie es eigentlich ist. Aber das ist im Betrieb ein Umbau. Das heißt, wir werden schon auch ein paar Einschränkungen, Simone, kriegen. Ne? Aber wir wollen eigentlich, wir glauben, dass wir das hinbekommen, hier im laufenden Betrieb anzubauen. Bei der Frau Moyet ist die Situation ganz anders. Sie sind im Rathaus und sie dürfen sich jetzt ihre eigene Kita erträumen sozusagen, ein Stück weit. Es gibt in Hörth einen Beschluss über das Grundstück. Wir wissen, wo sie hinkommt. Mehr wissen wir aber noch nicht, ne?
Genau.
Es wird am Kirchberg sein sozusagen, also da, wo bisher der einmalige Wein des Pfarrers von Hörth gewachsen ist, konnte die Gemeinde von der katholischen Kirche ein Grundstück erwerben, direkt am Pfarrhaus und neben der Grundschule. Ich glaube, dass das ein sehr passendes Gelände ist. Und jetzt ist gerade die Situation, dass ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben wurde für dieses Projekt. Sie haben bestimmt in Sachen Raumprogramm auch was dazu beitragen dürfen, was Sie sich da vorstellen und gerne hätten. Was ist Ihnen denn wichtig gewesen bei dieser Ausschreibung?
Ja, wir durften in einem Workshop mitarbeiten, durften unsere Meinung sagen. Also wir haben es erst im Thema besprochen, beziehungsweise jeder hat sich mal Gedanken gemacht. Dann haben es die stellvertretende Leitung, die Frau Baumgärtner und ich, in diesem Workshop mit eingebracht. Ganz wichtig, ich glaube, es ist vorhin eigentlich schon angeklungen, was die Simone gesagt hat und was Sie gesagt hatten. Ganz wichtig ist einfach, und ich finde es eigentlich das Allerwichtigste, dass wir einfach viele Räume haben. Räume sind nie zu viel. Wie Sie schon sagten, man braucht einen Gruppenraum oder einen Funktionsraum, man braucht Nebenräume, man braucht einen Essbereich, man braucht einen Turnbereich und. Also das ist das Allerwichtigste und vor allem auch fürs Team braucht man viele Räume. Früher gab es, wenn, ein kleiner Teamraum, das reicht bei Weitem nicht aus. Man braucht einen Raum fürs Team, man braucht aber auch einen Pausenraum, man braucht einen Besprechungsraum, ein Büro, das groß genug ist, vielleicht auch noch, wo ein Schreibtisch für die Stellvertretung gut reinpasst. Ja, und so weiter und so fort. Also Räume sind nicht so viel. Natürlich gibt es auch irgendwo Grenzen, das wissen wir alle, aber wenn man schon so neu bauen kann, sollte man es ja mal bedenken.
Der Kindergarten gehört, wird 4- oder 5-kubisch geplant?
4-kubisch.
Das ist bedarfsplanerisch noch mit ein bisschen Reserve ausgelegt, können wir so sagen. Ne? Mhm. Aber wir wissen natürlich, dass auch der katholische Kindergarten das Kindergartengesetz das neue umsetzen muss und dann wird es da auch Veränderungen geben. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass man irgendwann in Hört 2 4-kubige Kindergärten vielleicht hat und dann auch eine wirklich große Einrichtung daraus entstehen wird. Die Gemeinde hat einen Architektenwettbewerb gemacht, weil das Gelände schön liegt, spannende Aufgabe ist, wie man Hol- und Bringsituationen, Eingangsbereich, Verkehrssituationen unter einen Hut bringt. Ich erlebe das ja jetzt auch, ne? Wenn ich die Jungs ab und zu morgens hierher bringe, auf dem Weg ins Rathaus nach Rülsheim, dann dürfen sie mit im Auto fahren, ne? Dann gehöre ich auch zu denen, die einen Parkplatz brauchen. Natürlich ist es viel schöner, wenn die dann mit dem Fahrrad oder mit dem Roller unterwegs sind, aber das ist natürlich ein Thema. Ne? Wir müssen auch Verkehrserschließungen überlegen und Eltern sehnen sich natürlich nach Möglichkeiten mit dem Auto bis in die Gruppe zu fahren. Ne? Drive-In-Schalter, hieß es in Hört auf der Fasnacht, wird gebaut im neuen Kindergarten. Architektenwettbewerb hat immer die positive Seite, dass man tolle Vorschläge kriegt und dafür erstmal nichts bezahlen muss. Natürlich kostet der Wettbewerb viel Geld, ja, aber man hat dann eine neutrale Auswahl. Man wählt sich nicht einen Architekten aus, den man kennt, sondern man hat schon einen Entwurf. Und da sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Im Juni soll das Preisgericht tagen. Und dann wissen wir, wer diese große Aufgabe im Klosterdorf bewältigen wird, mit Ihnen zusammen und mit der Ortsgemeinde, mit dem Ortsbürgermeister Max Frey zusammen dann auch diesen Kindergarten zu bauen. Sie sind bestimmt auch gespannt und im Preisgericht dabei.
Ja, wir dürfen dabei sein und dürfen uns die bestimmt tollen Pläne dann anschauen und unsere Meinung dazu sagen, natürlich.
Wenn Sie jetzt sich diesen Kindergarten erträumen, haben Sie irgendein besonderes Highlight, wo Sie sagen, das hätte ich immer schon mal gern in so einer Einrichtung gehabt, ein räumliches Highlight?
Ich weiß nicht, ein räumliches Highlight. Für mich ist immer sehr wichtig und auch privat ein Highlight, dass alles hell ist, Licht durchflutet, dass es nachhaltig gebaut ist, energieeffizient. Das ist mir also eine Grundvoraussetzung für mich, auch privat. Und vielleicht so ein Snuselraum zum Wohlfühlen. Ein Snuselraum zum Wohlfühlen.
Ein Snuselraum.
Ein Snuselraum zum Wohlfühlen.
Was ist denn das? Ja. Sebastian, wie schreibt man Snusel?
Also ich könnte es jetzt wahrscheinlich schreiben, aber das heißt noch lange nicht. Also ich könnte es jetzt schreiben, das heißt noch lange, dass ich weiß, was es ist.
Also jetzt müssen wir es erklären. Snuselraum.
Also es ist kein Turnraum, aber ein Wohlfühlraum. Oh. Ja, mit vielen tollen Materialien. Mit Lichter, zum Massieren, zum Angenehmen, einfach zum Runterkommen, zum Abschalten, zum Genießen.
Nein, kein Snuselraum im Rathaus. Nein, nein, Herr Höhr. Nein, das können wir nicht machen. Dazu sind wir zu weit weg vom Kindergarten, ja. Das erträumen wir uns jetzt einfach, ne? Für die Villa Klosterspatzen in Hört und ein bisschen auch für den Kindergarten in Leimersheim, der jetzt in seine Baustelle eintritt. Und dann, wenn das Ganze umgesetzt ist, dann wird der Arbeitsalltag sicher auch anders werden mit diesem neuen Gesetz und den neuen Betreuungszeiten. Was kommt auf euch, auf die Kolleginnen und Kollegen zu?
Flexibilität, ganz wichtig. Man muss mit Sicherheit öfters in andere Gruppe auch einspringen, andere Aufgabe übernehmen. Man muss immer wieder sich reflektieren, wie was war, wie man was ändert, wie man Projekte umsetzt, wie man die neue Räumlichkeiten mit einbezieht. Ganz wichtig, muss dann auch wieder in die Konzeption mit aufgenommen werden, sodass man die gegebenen Räumlichkeiten, die man dann kriegen, und wir freuen uns wirklich alle sehr auf unseren Umbau. Die Pläne sehen hervorragend aus, sind wirklich toll. Auch unser Außengelände, auch die Lösung, die wir jetzt haben aktuell, muss man schon sagen, dass die Gemeinde Leimersheim da viel für uns macht und schon immer gemacht hat. Und man muss einfach flexibel bleiben und sich auch auf das neue Gesetz einlassen können, um eben auch das Bestmöglichste unseren Kindern einfach bieten zu können.
Wie schätzen Sie es ein?
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also in erster Linie, wie die Simone schon sagte, Flexibilität und Reflexion, das ist ja auch jetzt schon so. Wir reflektieren uns fast täglich und gucken, was braucht's, wie verbessern wir uns, wie geht's weiter, was brauchen die Kinder, was brauchen aber auch wir, die Mitarbeiter, wie kann einfach dieser Kita-Alltag für alle bestmöglich gelingen. Das ist eigentlich unsere tägliche Aufgabe, dass es den Kindern gut geht, dass sich alle wohlfühlen, auch die Kollegen. Da sind wir ja auch in der Fürsorgepflicht. Wir wollen auch, dass es unseren Kollegen gut geht, unsere Kolleginnen, dass wir einfach alle gern zur Kita, zur Arbeit gehen. Und ja, das ist die Zukunft. Und täglich immer wieder neu gucken, wie, was kann man verbessern. Gerade bei uns war es jetzt so, mit dem Provisorium der Treppe, das ist auf der einen Seite okay, aber das birgt natürlich auch Schwierigkeiten. Wir essen oben, die Kinder müssen zur Toilette, die Toilette ist aber unten, da müssen sie wieder runtergehen, können, aber man kann sie auch nicht unbeaufsichtigt lassen, dann fehlt es wieder am Personal. Also auch die Dienstplanung, es muss ja auch wieder angepasst werden. Wie ist die Gegebenheit, was braucht es, wer kann einspringen, wer kann das gut leisten?
Ein Arbeitsalltag, wie er vor zum Beispiel 43 Jahren war, mit dem heutigen, nicht mehr vergleichbar. Ne? Damals, glaube ich, sind die Erzieher in ihre Gruppe gegangen, hatten Kinder ab 3 Jahren, die waren alle trocken und sauber. Heute gibt es Wickelräume, weil wir 2-Jährige haben. Es wird gegessen, es wird geschlafen. Es ist eben ein völlig anderer Arbeitsalltag. Vereinbarkeit, Familie, Beruf haben Sie vorhin, Frau May, ja schon angesprochen. Ich glaube, das ist auch das große Plus an dieser neuen Regelung, dass es für viele, gerade teilzeitbeschäftigte Frauen, eine wirkliche Erleichterung darstellt. Muss gerade bei uns in der Region dran denken, wenn jemand in Karlsruhe arbeitet, Teilzeit, dann schafft er unsere Hol- und Bringzeiten halt nicht. Ne? Dann hat er schon ein Problem oder sie. Und braucht gar keinen Ganztagsplatz dann in Zukunft. Das sind große Vorteile. Andererseits muss man sehen, die Kinder sind dann natürlich, Sie haben es vorhin auch angesprochen, fast einen Arbeitstag lang in einer Einrichtung. Auch das muss das Kind natürlich erstmal bewältigen und es muss gemeinsam bewältigt werden, auch mit der Familie. Denn auch Familienzeit ist ja ganz wichtig. Ne? Steht ja auch im Gesetz drin, dass Kindergärten geschlossen haben sollten im Sommer oder wann auch immer, damit Familie auch mal am Stück zusammen sein kann. Das wird nur gern außer Acht gelassen in der Diskussion. Das versteht man natürlich auch, dass wenn man arbeiten muss, dass man dann eine Betreuung sucht und braucht. Aber es geht eben immer auch in erster Linie, finde ich, ums Kind und dann in zweiter Linie oder damit verbunden um die Frage, wie die Betreuung sichergestellt wird. Ne? Aber ich glaube, wenn Kinder erkältet oder mit Durchfall in die Einrichtung kommen, nur weil der Chef von der Mutter sagt, ich brauche dich aber morgen, das funktioniert halt nicht. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das so eine Problemstellung, mit der Sie zu tun haben?
Ja, natürlich, klar. Kinder, gerade die Kleinen, die ja mit 2 Jahren dann zu uns kommen, die müssen erstmal dann die Abwehrkräfte aufbauen. Sie sind schon sehr oft krank. Als die Kinder größer in die Kita kam, war das nicht ganz so schlimm, aber man merkt das schon. Und dann ist es natürlich, klar, wenn beide Eltern arbeiten, ein Problem. Wir sprechen dann miteinander, wir kommunizieren das natürlich. Ist es auch so, bei vielen Krankheiten dürfen die Kinder auch gar nicht kommen, ist es verboten, das sagen wir dann auch. So und so lang muss das Kind mindestens zu Hause bleiben. Und wir hatten zum Beispiel jetzt an unserem letzten Elternabend, war das auch ein Thema, dass wir da nochmal informiert haben, mit den Eltern nochmal ins Gespräch gegangen sind und auch zu bedenken gegeben haben, dass ein Kita-Tag wirklich sehr anstrengend ist für die Kinder. Und wenn wir jetzt an uns denken, man hat nicht immer so jetzt einfach so ein offensichtliches Symptom, aber man fühlt sich nicht gut, bleibt dann einfach auch mal zu Hause und legt sich aufs Sofa und den nächsten Tag geht's wieder. Und genauso ist es bei den Kindern. Es hat vielleicht kein Fieber oder jetzt keinen Husten, aber es fühlt sich trotzdem nicht wohl. Wenn wir das so bemerken, dass es einfach einem Kind nicht gut geht, dann rufen wir auf jeden Fall die Eltern an und informieren, dass die Eltern schon mal Bescheid wissen. Das Kind liegt vielleicht den ganzen Tag auf dem Sofa, weil es es jetzt braucht, ist ja auch okay. Aber vielleicht wäre es dann zu Hause besser aufgehoben. Und wir informieren, und wenn natürlich ein Kind jetzt tatsächlich Fieber hat, muss es abgeholt werden oder wenn jetzt was anderes dazukommt.
Gerade beim Aufnahmegespräch werden so Fragen auch einfach besprochen. Und für uns ist immer wichtig zu wissen, ist das Kind im Kindergarten zu Mittag oder wird es abgeholt? Und dann muss man auch mit den Eltern ganz klar darüber sprechen, was bedeutet für ein Kind ein Arbeits- oder ein Kindergartenalltag von 9 Stunden. Selbst ein Mittagessen ist am Anfang nicht leicht für ein Kind. Diese Zeit zwischen 12 und 13:30, die Kinder merken, andere Kinder werden abgeholt, ich bleibe hier, meine Mama kommt nicht. Das ist nicht ganz einfach für Kinder in den Momenten. Es gibt Kinder, denen macht es weniger aus, es gibt aber Kinder, denen macht es viel aus. Und dann sind wir immer recht eng auch im Kontakt mit allen Eltern, sodass man Möglichkeiten hat, auch mal die Oma anzurufen, wenn es einfach leidet. Oder auch die Mama, dass sie früher Schluss machen kann. Oder es gibt freie Tage, wo die Mama nicht arbeitet, dass es an dem Tag dann später kommt, dass man das Ganze nicht so eich ausreizt, wenn sich ein Kind einfach schwer tut, beziehungsweise die Zeit für ein Kind zu viel ist. Man unterschätzt es auch oft, dieser Alltag im Kindergarten, diese Eindrücke, was da passiert. Kinder beobachten unheimlich viel. Haben auch manche Kinder, die möchten zum Beispiel von uns gar nicht gewickelt werden, die dann zum Beispiel auch einen Stinker machen und dann auch nur von ihrer Mama den Stinker rausgemacht haben wollen. Das muss man auch respektieren und dann müssen wir auch da eine Lösung finden, ob man die Mama anrufen kann, ob sie kommen kann. Das sind alles so Dinge, die eben auch in so Gespräche besprochen werden, zwischen Tür und Angel im Aufnahmegespräch. Es passieren manchmal Dinge erst während einer Eingewöhnungszeit und auch manchmal werden Dinge auch erst bewusst oder der Eltern bewusst während dieser Zeit. Wir haben auch schon ein Kind gehabt, wo wir dann gemerkt haben, es ist einfach zu viel, 5 Tage in der Woche mit Mittagessen. Und die Mama hat geguckt, dass sie sich einen Tag irgendwie ein bisschen freinehmen kann oder ihren Dienst anders einteilen kann. Und dann kann das Kind jetzt an einem Tag zum Beispiel daheim essen. Und das tut dem Kind unheimlich gut. Man darf nicht vergessen, dass Elternzeit oder Familienzeit was ganz Besonderes ist für die Kinder. Und ich immer froh bin, wenn es eben auch die Eltern gibt, die, wenn sie Zeit haben, auch ihr Kinder zu sich holen und mit ihnen zusammen was machen. Weil es kann keine Einrichtung Eltern, Familie ersetzen. Wir versuchen alles, ganz klar. Wir geben unser Bestes, wir kuscheln, wir schmusen, wir machen alles, was das Kind so will. Aber Mama und Baba sind eben Mama und Baba.
Man sagt ja auf dem Papier Erziehungspartnerschaft, ne? Alle müssen irgendwo partnerschaftlich zusammenarbeiten, Träger, Erzieher, Leitung, Eltern. Das haben wir jetzt aber nochmal anschaulich beschrieben gekriegt, wie wichtig es ist, auch für die Kinder, dass das geschieht und dass, sie haben das beide, glaube ich, deutlich gemacht, dass regelmäßig reflektiert wird, ne? Dass beide Seiten aber auch regelmäßig reflektiert oder sagen wir alle Seiten. Auch wir müssen natürlich reflektieren. Haben wir das richtige Personal? Haben wir die richtige räumliche Voraussetzung? Das gehört auch dazu, ja? Haben wir der richtige Essenslieferant? Ne? Solche Dinge spielen natürlich eine Rolle. Oder soll bei der Klosterspatze selber gekocht werden? Frau Maue, wie sind Ihre Vorstellungen, wenn die große Wohlfühl-Smusel, ne, wie heißt es? Kita. Kita in Herdfertig ist?
Ja gut, das war natürlich anfänglich eine Idee, auch mit unserem Trägervertreter zusammen, unserem Träger. Das wäre natürlich toll, man stellt sich das richtig super vor, jetzt ein Neubau, eine große Küche mit einem großen Bistro und dann könnte vielleicht die Schule, die BGS noch mitessen. Natürlich toll, vielleicht sogar noch ein paar Senioren aus dem Ort, die jetzt selbst kochen können. Also schon ein Wunschtraum, ob das jetzt wirklich realisierbar war, ist, glaube ich, sieht nicht so gut aus. Es ist ja doch der Bauplatz nicht ganz so groß und das Anliefern ist schwierig und da muss man mal schauen. Ich glaube eher, dass es so ist, dass wir einen Caterer,
Ausgabeküche.
Genau, dass wir eine Ausgabeküche bekommen, genau. Aber träumen und wünschen darf man ja.
Darf man auf jeden Fall, muss man manchmal auch.
Genau.
Wir haben hier in unserem Kindergarten in Leimersheim jetzt auch keine große Kochküche anzubauen gedacht. Wir werden zwar die Ausgabeküche etwas vergrößern, aber wir werden auch in Zukunft mit angeliefertem Essen leben müssen. Es hat auch immer natürlich die Seite der Finanzierbarkeit, aber auch der praktischen Umsetzung. Wenn die Gemeinden selbst Personal einstellen dafür, dann haben sie auch das Risiko, dass jemand ausfällt und sind für alles verantwortlich. Wir haben aktuell jetzt hier für uns den Caterer der Lebenshilfe, können wir an der Stelle auch mal loben, ne, für die gute Zusammenarbeit. Wen haben Sie ihn gehört? Ich glaube aus Bellheim, gell?
Genau, den Caterer Böhm aus Bellheim finden wir auch. Wir arbeiten super zusammen, können wir auch sehr gerne loben, klappt ganz toll.
Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht. Ja, ne? Also Peckel Moorekipf für die Einrichtung in Hört müsste drin sein. Nee, Spaß beiseite. Das sind natürlich Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die man überlegen muss, die aber auch nicht ganz einfach sind. Ne? Die sich leichter träumen lassen, als zu realisieren. Das müssen wir leider zugeben. Hier in unserem Raum stehen jede Menge Bücher auf dem Tisch. Farbmonster geht in den Kindergarten und Jim ist mies drauf. Lesen, Vorlesen spielt im Kindergarten eine große Rolle. Aber es geht eben heutzutage auch um das Gefühl, um das Geborgensein, das Angenommensein für die Kinder, der Kinder, auch wenn mal einer mies drauf ist oder wenn ständig Drama mit dem Lama ist oder wenn Kinder auch aus der Fremde zu uns kommen. Das haben wir ja auch. Wir hatten im letzten Jahr Aufnahme auch von Kindern aus der Ukraine in unsere Einrichtungen. Das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung, ja, wenn dann die Sprachbarriere auch zu überwinden ist. Wie sind da die Erfahrungen in den letzten Jahren in Ihren Einrichtungen gewesen?
Bisher gut. Wir haben dann mit der Mama oder mit den Eltern gut und eng zusammengearbeitet. Mit dem Familienbüro steht uns immer zur Seite. Und bisher hat alles gut geklappt. Wenn wir gedacht haben, die Kinder müssten noch mal ein Jahr länger bei uns bleiben, um die Sprache in der Sprache einfach ein bisschen aufzuholen, beziehungsweise der Wortschatz, dass der größer wird, dass sie sich einfach mal vertraut machen mit unserer Formen, mit unserer Art zu leben, hier im Kindergarten zu spielen, Kinder kennenzulernen. Wenn man sich vorstellt, dass die aus einem ganz anderen, fremden Land kommen, kennen bei uns niemand, haben vielleicht auch noch nie in einer Gemeinschaftseinrichtung irgendwo gespielt, muss man ganz feinfühlig dort rangehen und die Kinder gut integrieren. Und das haben wir bisher ganz gut geschafft. Ja.
Dann hoffen wir, dass das auch in Zukunft so sein wird. Kindergarten, Erziehung von Menschen, Begleitung von Menschen ist die Herzensaufgabe von Ihnen, von Ihren Kolleginnen. Haben wir einen Kollege dabei? Nee, gell? Wir haben ja auch in Leimersheim keinen Kollegen mehr. Das heißt von Ihren Kolleginnen. Ich danke herzlich für das sehr spannende Gespräch und für die Einblicke in Ihren Berufsalltag. Feiern Sie Fasernacht jetzt, die nächste Tag. Oder ist die Fasernacht im Kindergarten und dann daheim ist eher Ruhe angesagt?
Ja, nachdem ich jetzt in Lemmersch auf der Bühne war, musste es hier noch ein bisschen weitergehen. Nee, Quatsch. Kindergarten und vielleicht noch eine Sitzung oder zwei Veranstaltungen, aber alles im Rahmen.
Ja, wir feiern in der Kita, wie gesagt, am Freitag. Und ich war in Hört auf der ersten Kappensitzung. Das war auch super toll. Ja.
Sitzung?
Entschuldigung, aber bei uns sagt man so in der Westpfalz. Rundsitzung, genau. Aber ansonsten mag ich es eher ruhiger.
Und in Hert auf der Prunksitzung, da kann man vieles lernen, vor allem, dass es in Heid viel Kinder gibt. Ja, wenn man dann sieht, die Bambini, 48 oder wie viele das sind, oder 38, ich weiß es nicht mehr, ne? Die Bühnen voll Kinder. Und da sieht man dann, dass die Erbe halt weitergeht. Ja? Das ist auch gut für die Einrichtungen, dass wir immer Nachwuchs bekommen. Darüber freuen wir uns und deshalb brauchen wir auch gute Kindergärten. Da wollen wir mitwirken als Verwaltung und auch die Bürgermeister, Ortsbürgermeister als Träger. Aber wir brauchen gutes Personal. In diesem Sinne, herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Wir senden diese Unterhaltung am 24. Februar. Dann ist schon Fastenzeit. Und der nächste Podcast Ende März wird ein ganz besonderer sein. Dann werden wir nämlich schon wieder Herz zum Thema haben. Das größte Hochwasserrückhaltebecken am Oberrhein. Der Reserveraum für Extremhochwasser in der Hörther Rheinaue soll gebaut werden. Und der Chef des Bauherren, der Präsident der SGD Süd, Professor Kopf, steht uns im nächsten Podcast Rede und Antwort. Und der Leiter der Neubaugruppe, Wolfgang Koch, ist mit dabei. Und wir haben einen Umweltschützer dabei, Fritz-Gerhard Kuhn, der 1981 Fluchblätter verteilt hat gegen den Polder in der Hörther Rheinaue. Ich bin sehr gespannt, wie viele Jahre sind das, 42 Jahre danach, heute zu den Planüberlegungen sagen wird. Das also Ende März. Für heute nochmal vielen Dank an Simone Brunner und Pia Maue. Hier aus dem Kindergarten Leimersheim sage ich Tschüss und eine schöne Fastenzeit.